Einsamkeit ist eine Erfahrung, die jeder von uns macht und manchmal in einem Moment, wo wir tatsächlich alleine sind, manchmal in einem Augenblick, wo wir unter Menschen sind, manchmal sogar unter vielen Menschen. Wer mal ganz alleine durch eine von den richtig großen Städten reist, da in Zug oder in der U-Bahn sitzt oder in einem Aufzug und merkt, wie alle versuchen, einen zu ignorieren, so zu tun, als wäre man eigentlich nicht da, weil es so schwierig ist, mit fremden Leuten umzugehen. Und es macht ja was mit mir, wenn mich andere so behandeln, als wäre ich Luft. Dann kann man diese Einsamkeit in solchen Momenten ganz stark, manchmal fast körperlich spüren. Manchmal fühlt man sich auch einsam, wenn man mitten im Kreis der Leute ist, die einen eigentlich mögen und einem eigentlich nahestehen und dann trotzdem merkt, man kommt nicht raus. Und dann kann die Einsamkeit noch schlimmer sein, weil man sich selber gleich noch den Vorwurf macht, eigentlich dürft's doch nicht so sein. Oder sich fragt, ist denn irgendwas an diesen Beziehungen nicht in Ordnung, wenn ich mich einsam fühle, obwohl ich nicht allein bin? Einsamkeit ist mehr ein innerer Zustand als irgendeine äußere Geschichte. Ich kann Mutterseelen alleine irgendwo sein, ohne mich einsam zu fühlen und, wie ich gerade gesagt habe, mitten unter Leuten und mich trotzdem einsam fühlen. Mit Einsamkeit umzugehen, ist eine Sache, die jeder von uns lernen muss. Weil der nicht allein sein kann, es auch mit den anderen schwer hat. Jemand, der mit sich selber nicht allein sein kann, der die anderen braucht, dem geht manchmal das gesunde Gefühl für Grenzen verloren, weil er, wenn er nicht auf sich selber achtet und die eigenen Grenzen spürt, er die der anderen auch nicht spürt. Und jemand, der in dem Moment, wo er jemand gefunden hat, der ihm zuhört, der sich um ihn kümmert, der ihm nahe ist, nicht mehr loslassen kann, weil er wieder so viel Angst vor der eigenen Einsamkeit hat, der wird dann irgendwann sich krampfhaft an diese andere Person klammern und wie so ein Ertrinkender versuchen, nicht loszulassen, um nicht unterzugehen wieder in der alten Einsamkeit. Und wahrscheinlich hat jeder von uns mal so eine Erfahrung gemacht, wo man jemanden getroffen hat und der klammert sich dann an einen und in dem Moment merkt man, da sind Erwartungen da, die kann ich überhaupt nicht erfüllen. Dann kriegt der da geklammert wird, die Panik und zieht sich zurück. Und das ist so ein Teufelskreis. In dem Moment, wo ich mit meiner Einsamkeit nicht fertig werde, wo ich die anderen in dem Moment, wo sie sich mir zugewandt haben, nicht mehr loslassen und gehen kann, da zerstöre ich die Beziehung. Und dann bin ich erst richtig einsam hinterher. Das ist eine verkehrte Welt. Erst wenn ich lerne, mit Einsamkeit klarzukommen, dann habe ich eine Chance drauf, dass ich auch meine Beziehungen zu anderen verbessern. Der niederländische Theologe Henry Nouwen hat mal geschrieben, und ich habe es zum Mitlesen für euch, auf Augenblicke und Orte zu warten, wo kein Schmerz mehr existiert, keine Trennung spürbar ist und alle menschliche Rastlosigkeit sich in inneren Frieden verwandelt, hieße auf eine Traumwelt zu warten. Kein Freund oder Liebhaber, kein Ehemann oder Ehefrau, keine Gemeinschaft oder Kommune kann unsere tiefste Sehnsucht nach Einheit und Heilsein stillen. Und indem wir andere mit diesen göttlichen Erwartungen belasten, die uns selbst oft nur zum Teil bewusst sind, behindern wir die Entfaltung freier Freundschaft und Liebe und wecken stattdessen Gefühle von Minderwertigkeit und Schwäche. Wenn wir auf den Ausgang von diesem kleinen Theaterstück achten, dann war es genau das, das Gefühl von Minderwertigkeit und Schwäche, was sich eingestellt hat. Jetzt nicht, weil dieses Geburtstagskind den Fehler gemacht hätte, sich übermäßig an die anderen zu klammern. Im Gegenteil, sie saß ja da als das Mauerblümchen da drinnen und hat die anderen babbeln lassen. Aber trotzdem, irgendwo ist es aneinander vorbeigelaufen, weil keiner mit seiner Einsamkeit richtig klargekommen ist. Im Grunde ist Einsamkeit die Zumutung, dass wir lernen, uns selber auszuhalten, unsere eigenen Fragen und Zweifel auszuhalten, unsere eigenen Widersprüche auszuhalten, unsere eigenen Klagen und Schmerzen auszuhalten und sie nicht zu verdrängen und ihnen nicht davonzulaufen und uns nicht zu zerstreuen und abzulenken in einer Tour. Aber das ist schwer, mit sich selber allein zu sein. Aber man kann es lernen. Ich war vor einem halben Jahr für ein paar Tage in einem sehr abgelegenen Gebiet im Norden von England, Hier habe ich ein Foto mitgebracht, so hat es da ausgeschaut, wirklich einsam. Und es war so ein Landhaus, wo am Tag zwei Autos vorbeigekommen sind. Und wir waren eine kleine Gruppe, also da wohnen, sagen wir mal, 6, 8 Leute in diesem Haus und dann kommen regelmäßig für 3 Tage Gäste dazu. Und ich war einer von diesen Gästen. Diese 3 Tage, die sehr still und ruhig verlaufen sind, und deswegen bin ich auch hingegangen, ich wollte das, weil ich gemerkt habe, ich brauche das, tut mir gut. Ich hatte große Sorge, dass wenn ich da hingehe, ich diese Stille und Ruhe nicht aushalten würde. Aber es ist richtig gut gegangen. Ich habe es zutiefst genossen, mit mir selber allein zu sein, nachzudenken, Tagebuch zu schreiben, spazieren zu gehen, ab und zu mal ein bisschen was zu lesen und einmal am Tag mit jemandem zu sprechen, der mich begleitet. Am Schluss habe ich dann gesagt, das war so toll, eigentlich wäre ich doch gern eine ganze Woche gekommen, statt 3 Tage. Und dann haben sie gesagt, wir machen diese Sachen aber nur 3 Tage, weil die meisten Leute, die zu uns kommen, das nicht aushalten. Die schaffen es nicht, länger als 3 Tage so viel Ruhe und Stille zu ertragen. Also einerseits fand ich natürlich toll, dass mir nicht so schlecht gegangen ist, aber es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, warum so wenig von uns, warum so wenig Leute, natürlich nicht wir, aber warum so wenig andere Leute, die wir kennen, so große Schwierigkeiten haben, sich selber zu ertragen, denn das ist es ja, womit einen diese äußere Stille dann konfrontiert. In diesem Gebiet im Norden Englands haben vor 1500 Jahren schon keltische Mönche gesiedelt und erste Klöster gegründet. Und diese Mönche haben aus der Tradition der Wüstenväter, die früher im 4. Jahrhundert in Ägypten gelebt haben, gelernt und gelebt. Nun gibt's in England keine Wüste. Aber es gibt immer noch heute Ortsnamen, in denen dieses Wort Wüste, also im Englischen Desert, dann noch vorkommt. Dann heißt halt so ein Ort plötzlich Deserts oder so ähnlich. Und es waren Orte, an die Einsiedler gegangen sind, damit sie da alleine sein konnten, mit sich selber, mit Gott. Und ab und zu sind dann andere Leute dahin gepilgert. Viele biblische Gestalten haben so Wüstenerfahrungen gemacht. Ich komme gleich noch auf eine zurück. Dann die Mönche, die Einsiedler. Und in dieser Stille und Einsamkeit haben sie dann plötzlich, nachdem alle anderen äußeren Stimmen verstummt waren und die vielen inneren, die aus einem selber reden, plötzlich sowas wie die Mitte und das Wesentliche wieder gefunden. Und das Interessante an diesen Einsiedlern, wenn man ihr Leben betrachtet, egal in welchem Land, die gibt es in vielen Ländern und Kulturen, ist dieses, dass sie auf einmal magnetische Persönlichkeiten werden, dass ständig Leute zu diesen Einsiedlern gehen und sie in ihrer Ruhe stören und was von ihnen wollen. Weil diese Menschen was haben und was ausstrahlen, was den anderen fehlt. Das ist der gleiche Grund, warum heute Manager ins Kloster gehen. Also nur für 3 Tage oder so, weil länger hält man es ja nicht aus, oder vielleicht auch mal für 5. Weil wir merken, es ist uns was verloren gegangen, wir müssen es wieder finden. Und in der normalen, hektischen Umgebung können wir es zumindest nicht lernen. Wenn man es an so einem Ort lernt, dann kann man es vielleicht wieder mit nach Hause nehmen. Aber nicht nur das, sondern man merkt, die Leute, die da leben, die diese Lektion gelernt haben, die mit sich selber allein sein können, die sind auf einmal anziehende Persönlichkeiten. Und das Verrückte ist, die bleiben nicht alleine. Und so ist aus vielen Einsiedlerzellen plötzlich ein Kloster entstanden, weil manche Leute da immerhin gepilgert sind. Dann haben sie gesagt, wenn wir schon die ganze Zeit kommen, können wir auch gleich da bleiben. Und warum lehrst du uns nicht, wie das geht, dieses Leben aus der Tiefe? Und zack, gab es ein Kloster. Ich will weder euch zu Klosterurlauben heute animieren, noch sagen, ihr müsstet Mönche oder Nonnen werden, aber ich möchte noch eine Geschichte erzählen aus der Bibel. Von einem Aktivisten aus dem Alten Testament. Es war der Prophet Elia, der hat spektakuläre Dinge erlebt mit Gott, hat einen Auftrag den er sehr mutig ausgeführt hat. Und ohne in die Details gehen zu können, hatte überwältigenden Erfolg. Und nach dem einen großen Erfolg, wo er sich mit dem König angelegt hat, der König, der eine Menge Ungerechtigkeit in seinem Land geduldet hat, nachdem er sich mit den Priestern und den Propheten dieses Königs angelegt hat und gewonnen hatte, plötzlich fällt er in ein Loch. Erfolg kann einsam machen. Man hat auch Feinde, man hat auch Neider, das hat er dann gespürt. Und nachdem er bedroht worden ist, ist er auf die Flucht gegangen. Er hat nur noch seinen Diener dabei gehabt. Irgendwann hat er auch noch den Diener zurückgelassen. Am Rande der Wüste. Ist eine Tagesreise weit in die Wüste gegangen. Und da, schwer zu sagen, ob es geplant war oder unabsichtlich war, plötzlich zusammengebrochen. Burnout. Erschöpfungsdepression. Irgendwie sowas. Er sitzt da und wünscht sich zu sterben. Die Einsamkeit war schon längst da. Ich glaube, er hat seinen Diener zurückgelassen, weil er sich so einsam gefühlt hat und weil er gemerkt hat, auch der Diener würde ihm jetzt nicht mehr helfen. Oder ihn vielleicht noch viel mehr auf seine Einsamkeit stoßen. Oder vielleicht fühlt sich der Diener auch einsam, will was von ihm und er merkt, er hat einfach nichts mehr, was er geben kann, er ist leer. Und dann sitzt er da in der Wüste und will sterben. Und dann heißt es in der Geschichte, kamen Engel, geben ihm was zu essen. Also Gottes Reaktion ist, Elia, so hieß er, heul nicht rum, iss was. Er isst, schläft sich aus und geht am folgenden Tag auf eine Reise 40 Tage durch die Wüste. Wenn man diese Geschichte liest, liest man manchmal drüber hinweg, aber man muss sich das vorstellen, 40 Tage alleine durch die Wüste ist schon fast verrückt, sowas zu machen. Offensichtlich muss es am Wegesrand ab und zu mal ein Wasserloch gegeben haben, sonst schafft man das ja auch keine 40 Tage. 40 Tage wandert er, bis er zum Berg Sinai kommt, an dem viele Jahrhunderte vorher Mose mit dem Volk aus Ägypten gekommen war, an dem sich Gott offenbart hat, spektakuläre Dinge passiert sind, große Dinge passiert sind. Und dann kommt er an diesen Berg und dieser Berg ist halt einfach nur ein Berg in der Wüste und es ist nichts, keine Feuersäule da, keine Wolken, kein Erdbeben, nichts. Er steigt dann da auf diesem Berg durch dieses zerklüftete Massiv hoch und findet am Ende eine Höhle. Auch die Höhle kennen wir schon. Auch in der Höhle ist der Mose schon gewesen. Und man denkt wenigstens an so einem heiligen Ort, da müsste jetzt was Besonderes passieren, aber das Einzige, was er noch findet, ist Leere, Schweigen, noch mehr Einsamkeit. Und manchmal geht's uns ja, gerade wenn wir uns einsam und alleine fühlen, dann auch noch mit Gott so. Es wäre ja so nett, wenn ich heute sagen könnte, na ja, jeder von uns ist manchmal einsam, aber eigentlich sind wir ja gar nicht wirklich einsam, weil Gott ist immer da. Aber manchmal verschärft Gott unsere Einsamkeit auch noch, weil er einfach schweigt. Mag er da sein oder nicht, aber wir hören oder spüren nichts von ihm. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut für diesen Tag und mir ein schlaues Buch aus der Universitätsbibliothek geholt. Sehr schönes Buch. Von dem Soziologen Peter Berger oder Peter Berger, weil jetzt lebt er in den USA, aber kommt eigentlich aus Österreich. Und der schreibt in diesem Buch über Glauben und Zweifeln, über Gottes Schweigen. Und ich möchte es euch mal vorlesen, weil das genau diese Situation ist, die der Prophet Elia da erlebt haben muss. Ich bin mit Gottes Schweigen konfrontiert. Und ich bin fest entschlossen, dieses Schweigen zu ertragen. Ich unternehme gar nicht erst den Versuch, voreilig in die Stille hineinzureden und es auf diese Weise zu leugnen. Ich schweige ebenfalls und ich warte. Gleichzeitig bemerke ich, dass mir Gottes Schweigen untragbar erscheint. Geradezu beleidigend. Ich beschließe, weder Gottes Schweigen zu leugnen, noch mein eigenes Verlangen nach einer Unterbrechung dieses Schweigens. Und so bin ich schließlich trotz allem gezwungen, diesem Schweigen zu begegnen, in das Schweigen hineinzureden. Wahrscheinlich handelt es sich dabei bereits um die Anfangsform eines Gebetes, die Hinwendung zum schweigenden Gott, unter dessen Abwesenheit ich leide. Ich fand es interessant, diese Erfahrung von Einsamkeit, von Schweigen, aus der dann plötzlich doch sowas wie ein Gebet wächst, das nicht mehr dazu dient, das Schweigen zu verleugnen oder zu vertuschen oder zu beschönigen, aber das dann eine ganz andere Tiefe hat. Und was ganz Ähnliches passiert dem Elia, als er da in dieser Höhle sitzt und eigentlich nur Leere gefunden hat. Plötzlich, mitten in der Nacht, spricht eine Stimme zu ihm, spricht Gott zu ihm. Nach Ewigkeiten wieder, nachdem er bis dahin ja nur den Engeln mit dem Essen vorbeigeschickt hatte. Plötzlich spricht Gott wieder zu diesem Propheten und er fragt, was machst du hier? Ich glaube, manchmal ist es diese Situation, wo wir hoffen, es wird uns eine Antwort gegeben und stattdessen kommt von Gott eine Frage, was machst du hier? Letzten Endes stellt Einsamkeit an uns die Frage, was machst du hier? Was willst du? Wofür bist du eigentlich da? Und weil wir nicht wissen, ob wir diese Frage beantworten können, weichen wir der Einsamkeit oft aus. Meiden wir sie, flüchten wir vor ihr. Elia hatte keine Chance mehr zu flüchten. Und dann später plötzlich ruft ihn Gott aus dieser Höhle raus, sagt, stell dich mal dahin. Und dann sieht er aus dem Höhleneingang Feuer und Wind vorbeiziehen, also ganz spektakuläre Erscheinungen, die immer mit dem Erscheinen Gottes im Alten Testament identifiziert werden, aber dann heißt es, Gott war nicht im Sturm und Gott war nicht im Feuer. Und dann hört er ein ganz leises Sausen und dann verhüllt er sein Gesicht, weil er weiß, jetzt. Jetzt ist Gott da. Das war die Antwort für ihn. Und nach diesem Erlebnis war ein neuer Anfang da. Und dann gab es einen kleinen, kurzen, neuen Auftrag. Und das beschreibt, was solche Wüstenerfahrungen für uns bringen können, wenn wir uns drauf einlassen. Und es muss nicht einfach so ein 5 Tage oder wie viele Tage auch immer total Rückzug sein, aber es kann eben das auch sein, dass wir uns immer wieder solche kleinen Oasen von Stille einrichten, wo wir wirklich runterkommen und wo wir auch mal alles aushalten, was dann aus unserem Innern so empor brodelt, was manchmal eben nicht immer schön anzuhören und anzusehen ist. Und was uns die Frage stellt, was willst du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Und wenn wir den Mut haben, dann ist die Chance, dass wir auf einmal tief in uns oder wahrscheinlich sogar jenseits von uns plötzlich eine Stimme hören, die uns sagen kann, wer wir sind, worum es in unserem Leben geht, was unsere Aufgabe oder was unser Platz in der Welt ist. Und das ist die Chance. Da auf einmal wird quälende Einsamkeit zu einer fruchtbaren Stille. Dieser Vormittag jetzt, wo ihr schon alle aufs Brunch wartet, ist natürlich nicht dazu eingetan, das zu simulieren. Aber jeder kann das ausprobieren und sich irgendwo einen stillen Ort suchen, an den er immer wieder zurückkehrt. Ich habe so ein paar Ecken, wo ich immer mal wieder mit dem Fahrrad hingehe oder spazieren gehe oder sitze und gucke. Oder zu Hause. Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich möchte euch einladen, vielleicht auch herausfordern, das Experiment mal zu wagen und zu sehen, was dabei herauskommt und was passiert mit euch.